Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Heute, am ersten Advent, also mit dem neuen Kirchenjahr, beginnt ganz offiziell der sogenannte synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Hinter dieser etwas ungewöhnlichen Vokabel verbirgt sich ein auf 2 Jahre angesetzter Prozess. Da sollen Laienvertreter und Bischöfe miteinander ins Gespräch kommen. Ziel ist es, die seit den zahlreichen Missbrauchsskandalen anhaltende Vertrauenskrise in der katholischen Kirche zu beheben. Ein früherer Gesprächsprozess ist relativ ergebnislos schon beendet worden. Deswegen sollen die Bischöfe und Laien diesmal auch wirklich Beschlüsse treffen, die die Zukunft der Kirche in Deutschland prägen könnten. Aber trotzdem soll man sich dabei natürlich nicht zu weit vom Vatikan und von der Weltkirche entfernen. Im Vorfeld gab es da schon einige Kritik an diesem Konstrukt. Vor allem reformorientierte Kräfte fürchten, es könnte eben dann doch alles beim Alten bleiben und die Bischöfe sich letztlich nicht wirklich auf Veränderungen einlassen. Zumal ja bei den Bischöfen die Entscheidung liegt, ob sie die Beschlüsse vor Ort umsetzen wollen oder nicht. Es gibt aber auch Katholiken, die fürchten, dieser synodale Weg könnte zu weit und könnte in die Irre führen. Manche von ihnen sind Teil der Initiative Pontifex. Die bezeichnet sich als Netzwerk, das Brücken zwischen der katholischen Kirche und den Medien bauen will. Sie ist aus der Bewegung Generation Benedikt hervorgegangen. In Deutschland zählt sie aktuell 25 feste Mitglieder. Einer ihrer Sprecher ist Benno Schwaderlapp. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was denn für ihn das Schlimmste, also das Worst-Case-Szenario wäre bei diesem synodalen Weg.
Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir am Ende einen Flickenteppich in Deutschland haben, dass es also in dem einen Bistum so läuft und im anderen so. Und wenn ich als zum Beispiel homosexuelles Paar eine Segnung haben möchte, dann fahre ich einfach über meine Bistumsgrenze hinweg, fahre ins andere Bistum und dort läuft dann alles ganz anders als in meinem eigenen. Oder eben umgekehrt. Und dieser Flickenteppich würde ja im Prinzip bedeuten, dass eigentlich nicht mehr klar ist, was denn jetzt eigentlich katholische Haltung ist. Vor diesem Gesichtspunkt ja, befürchten wir und befürchte ich auch ganz persönlich die Gefahr einer Spaltung, sowohl in der deutschen Kirche als auch, wenn das in einem Großteil des Gebietes der Bischofskonferenz passieren sollte, eben auch gegenüber einer Spaltung mit dem Vatikan. Und in dieser Hinsicht ist das, glaube ich, die größte Befürchtung.
Sie äußern in einer Pressemitteilung, die diese Woche verschickt wurde, die Furcht, dass gerade in den Foren zu Frauen und zu Hierarchien heretische Ansätze verfolgt werden könnten. Diese Vokabel ist ja wirklich starker Tobak. Also Sie sagen da nicht, das seien Ansätze, die vielleicht weit entfernt liegen von Ihrem Kirchenverständnis, sondern da geht es gleich um Häresie, also um Irrlehre. Das lässt ja wahnsinnig wenig Platz für Dialog, oder?
Naja, es sieht ja so aus, dass es vor allem, wenn es um die Frauenfrage geht, um die Frauenweihe geht. Und die hat nun mal der heilige Johannes Paul II. In einem apostolischen Schreiben, das danach auch mit höchster lehramtlicher Autorität bestätigt wurde durch die Glaubenskongregation, endgültig ausgeschlossen. Und ja, diese Büchse wurde jetzt wieder aufgemacht im Rahmen des synodalen Weges und ist eigentlich auch in Deutschland nie richtig zugewiesen.
Aber auch Papst Franziskus hat eine Kommission eingesetzt, der nochmal das Diakonat der Frau prüfen sollte. Also insofern ist das ja nicht nur in Deutschland nochmal aufgemacht worden.
Nein, genau, das ist bezüglich des Diakonats der Frau ist das nicht in Deutschland aufgemacht worden, aber das ist ja nicht das, was den ja, starken Reformbefürwortern ausreichen würde. Und wenn es am Ende so ein, ich sag mal, billiges Diakonat-Leid für Frauen gibt, ist das ja eher sogar noch eine Verhöhnung der Frauen. Also wir können euch nicht weihen, aber wir ernennen euch zu Diakonissen, wie es ja früher in der Frühkirche mal hieß, und geben euch damit irgendwelche kleinen Billigaufgaben. Ich erinnere mich da an meine Pfarrei, als dort weibliche Messdiener eingeführt wurden, wurden extra für die sogenannten Mädchen im liturgischen Dienst, wie sie damals hießen, wurden extra Ministrantendienste erfunden, die dann gemacht haben. Die werden jetzt immer noch weitergeführt. Die Mädchen übernehmen mittlerweile genauso wie die Jungen alle liturgischen Dienste als Ministranten. Aber da hat man, ja, nach meiner Einschätzung, die Frauen ein wenig an der Nase herumgeführt. Und das ist schon auch etwas, wo ich sagen würde, was am Ende zu viel mehr Enttäuschung führt, als wenn man einfach klar sagt, an dieser Stelle hat der Papst ein Wort gesprochen in Bezug auf die Priesterweihe für Frauen. Nun, bezüglich der historischen Dimension des weiblichen Diakonats oder sogenannten Diakonissinnen läuft der Prozess ja noch. Da können wir uns, glaube ich, noch überraschen lassen, was dort bei rauskommt. Nur in dieser Frage, ja, Sie sehen das, ist die Gefahr, erstens, sich von der Weltkirche zu entfernen Und die zweite Gefahr ist, falls man das nicht tut, dass eben die Hoffnungen, die jetzt geschürt wurden, wieder völlig enttäuscht werden und sich damit am Ende noch viel mehr Menschen von der Kirche entfernen, als sie es ohnehin schon tun.
Aber zeigt nicht Ihr Beispiel mit den Ministrantinnen, dass da auch Anpassungen erfolgen können? Und soweit ich Sie verstehe, finden Sie das ja auch in Ordnung, wenn jetzt Mädchen und Jungs die gleichen Aufgaben übernehmen als Ministranten und Ministrantinnen. Also ist es nicht doch auch einfach eine Anpassung an unser Verständnis von Gleichberechtigung, wenn man da Schritte darauf hin tut, dass Frauen mehr teilhaben können an den Ämtern der Kirche?
Nun gibt es ja einen deutlichen Unterschied zwischen Ministrantendienst und Priestertum. Ja, also der Ministrantendienst war zwar früher die klare Hinführung, ja, über die kleinen Weihen, die es ja früher gab. Das wurde ja im Zweiten Vatikanum, wurden die abgeschafft. Dementsprechend war da die Möglichkeit, auf diese Weise auch Frauen zum Altardienst zuzulassen, ist kein dogmatisches Problem, was da entstanden ist. Anders sieht das eben bei der Weihe von Frauen aus. Das ist einfach etwas, was es in 2000 Jahren Kirchengeschichte nie gegeben hat. Und wer sich katholisch nennt und auch auf dem Boden der katholischen Tradition steht und wer auch den Papst als Autorität akzeptiert, der müsste eigentlich auch dieses Wort des heiligen Johannes Pauls II., was ja durch sowohl Benedikt XVI. Als auch Papst Franziskus bestätigt wurde, müsste eigentlich sich auch daran gebunden fühlen. Wer das nicht tut, ja, hat ehrlicherweise ein Problem mit katholischer Glaubenstradition und nicht mit Gleichberechtigung oder etwas Ähnlichem.
Aber stellen Sie nicht die katholische Kirche viel einheitlicher dar, als sie de facto ist? Sie haben das Schreckensbild des Flickenteppichs in Deutschland, aber ist nicht letztlich die Weltkirche auch ein Stück weit ein Flickenteppich, in der an unterschiedlichen Stellen ganz unterschiedliche Praktiken auch gelebt werden? Wurde das nicht auch gerade bei der Amazonas-Synode nochmal deutlich?
Welche Praktik meinen Sie jetzt? Also, dass die Pastoral dort anders aussieht, wo die Kultur anders ist, das glaube ich ist unstreitig und auch absolut notwendig, dass die Landessprachen mittlerweile eben in der Liturgie Einzug gefunden haben und dementsprechend wir dort Unterschiede haben, das ist auch völlig klar. Aber jetzt nur mal als Beispiel, wenn ich als Deutscher in eine portugiesische Messe gehe und ich spreche kein einziges Wort Portugiesisch, kann ich dort trotzdem ohne Probleme dem Messablauf folgen. Ich war vor anderthalb Jahren in Japan, selbst auf Japanisch ist das möglich. Die Messe ist etwas, was weltkirchlich völlig gleich ist und am Ende legt das Lehramt, legt der Katechismus fest, was katholisch ist und was nicht. Und wenn Leute jetzt meinen, etwas anderes sei auch katholisch, ja, dann ist das nach meiner Einschätzung an bestimmten Stellen einfach falsch.
Das Lehramt ist für Sie ja eine ganz entscheidende Größe und Sie wollen eben nicht, dass dieser synodale Weg sich irgendwie entfernt oder irgendetwas gegen das Lehramt entscheidet. Nun sagt sogar Kardinal Reinhard Marx, also im Frühjahr bei der Vollversammlung der Bischöfe hatte er das gesagt, die Sexualmoral der Kirche habe entscheidende Erkenntnisse aus der Theologie und Humanwissenschaften noch nicht rezipiert. Die personale Bedeutung der Sexualität finde bislang keine hinreichende Beachtung. Das heißt doch, dass auch die Lehre, vielleicht nicht das Lehramt, aber die Lehre zumindest auch neue Impulse aufgreifen muss und da auch weiterentwickelt werden kann, oder?
Also ich weiß nicht, ob Kardinal Marx die Schriften zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Pauls II. Nicht kennt oder nicht gelesen hat oder ob er sie einfach ignoriert. Aber dort werden moderne Erkenntnisse der Anthropologie und der Biowissenschaften aufgenommen und dort wird ein Bild des Menschen gezeichnet, was sich eben zusammensetzt aus Leib und Seele, was eine Einheit bildet aus Leib und Seele, bei dem die Sexualität eine große Bedeutung einnimmt, bei dem die Sexualität aber eben nicht nur Trieb ist, sondern Gabe und Aufgabe für jeden Menschen. Und also ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, ich bin 28 Jahre alt, habe vor anderthalb Jahren geheiratet. Es ist eigentlich ziemlich einfach, die katholische Sexualmoral, und sie ist nach meiner Einschätzung auch in keinster Weise weltfremd oder lebensfern, sondern sie wird dem Menschen in seiner Ganzheit als sexuelles Wesen gerecht und sie ordnet die Sexualität in einen bestimmten Rahmen ein und sie gibt ihr den Wert, den sie nach unserer Auffassung eben hat und gibt sie eben nicht der Beliebigkeit preis. Wie man da jetzt so tun kann, als würde da irgendeine Wissenschaft ignoriert, da würde ich einfach Kardinal Marx sehr klar widersprechen.
Eins der Foren beim synodalen Weg soll sich ja auch mit Sexualität und Partnerschaft befassen. Und Sie haben in Ihrer Pressemitteilung da auch etwas dazu geschrieben, nämlich die Sexualmoral der Kirche dient dem Leben und der Liebe. Sie macht die Menschen frei und froh. Was machen Sie aber jetzt mit Menschen, die auch wahrscheinlich in diesem Forum sitzen werden und sagen werden, ich habe ein Problem. Mich macht diese Sexualmoral nicht frei und froh. Entweder weil sie in einer homosexuellen Partnerschaft leben, die keinen Segen von der Kirche bekommt oder weil sie finden, dass auch sogenannte künstliche Verhütungsmittel durchaus einen Sinn haben und eingesetzt werden können oder aus anderen Gründen. Also wie können Sie behaupten, die Menschen seien dank der katholischen Sexualmoral frei und froh?
Also ich glaube, das ist einfach ein grundlegendes Problem, wenn Menschen der Meinung sind, die Kirche müsse sich ändern, weil sie ihnen persönlich nicht passt oder weil sie nicht in ihr persönliches Lebensbild passt. Es ist ja eigentlich umgekehrt. Christus erwartet von uns eine Umkehr und eine Bekehrung. Wir müssen unser Leben an ihm ausrichten und nicht erwarten, dass sein Vorbild jetzt plötzlich zu unserem Gutdünken passt. Und das gilt ja für alle Bereiche. Das endet ja nicht bei der Sexualität. Das beginnt bei Formen der Aufrichtigkeit und der Ehrlichkeit. Das geht hinüber zu Gebetspraktiken und so weiter. Jesus hat dort etwas vorgelebt. Und wenn man ihm nachfolgen möchte, wozu er uns ja einlädt und aufruft, dann bedeutet das eben auch, ihn in Gänze zu akzeptieren und ihn in Gänze ja als seinen Freund anzuerkennen. Und dazu gehört eben auch, dass ich mein Leben kritisch hinterfrage und überlege, an welchen Stellen genüge ich denn seinem Vorbild einfach noch nicht und wo muss ich arbeiten. Das ist kein Prozess, der irgendwie innerhalb von Wochen, Monaten oder auch nur einem Jahr abgeschlossen ist für einen persönlich, sondern das ist ein Prozess, der geht im Prinzip vom Moment der Erkenntnis Gottes bis zum letzten Atemzug.
Aber es kann ja durchaus unterschiedliche Auslegungen darüber geben, in welcher Hinsicht Christus als Vorbild gehandelt hat. Also Christus hat sich nun mal nicht zu Kondomen geäußert und so weiter. Also können Sie da nicht verstehen, wenn Leute sagen, ich will an Christus glauben, ich will auch katholisch sein, aber ich will diese Festlegungen nicht mittragen und deswegen trete ich vielleicht auch aus dieser katholischen Kirche?
Ja, das kann ich verstehen. Das ist dann tatsächlich einfach der logische und konsequente Schluss. Wenn ich nicht bereit bin, die katholische Hermeneutik der Lehrentfaltung, die sich aus Schrift, Tradition, Konzilien und päpstlichen Entscheidungen speist, wenn ich das nicht als höchste Glaubensinstanz anerkennen kann und nicht bereit bin, ja, mich mit dem kritisch auseinanderzusetzen, ich sage jetzt mal aus meinem ganz persönlichen Lebensweg, auch ich habe eine Zeit gebraucht als junger Mensch, bis die katholische Sexuallehre in meinem Leben ihre volle Wirkung entfaltet hat. Das ist jetzt nichts, was man mal eben so mit der Muttermilch aufsaugt, sondern das ist auch ein Kampf und das ist auch schwierig und niemand hat behauptet, katholisch sein wäre leicht. Wer das sagt, der macht sich, glaube ich, was vor.
Ich glaube auch nicht, dass die Botschaft des synodalen Wegs ist, katholisch sein ist leicht, aber die Botschaft ist ja vielleicht doch, lasst uns gemeinsam darüber reden, wie wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der katholischen Kirche finden können, wo auch verschiedene Positionen ihre Berechtigung haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, können Sie dieses Anliegen teilen oder sagen Sie im Grunde, kommt das alles aus Rom und wir brauchen gar keinen synodalen Weg hier?
Also jetzt mal zum synodalen Weg als solchem. Der Weihbischof in Köln, Ansgar Puff, hat das ja schön gesagt. Wenn die ein Partikularkonzil wollen, dann sollen sie ein Partikularkonzil beantragen, dann sollen sie das machen. Es gab ja in Deutschland mal die Würzburger Synode, die ja tatsächlich aus Rom mit Entscheidungsvollmacht ausgestattet war. Jetzt hat man eben einen synodalen Weg. Das ist ja auch eine Doppelung. Synodos heißt ja bereits gemeinsamer Weg. Und jetzt hat man so etwas initiiert. Man weiß nicht genau, wohin man will. Man will ganz viel sprechen und bestimmte Leute haben bestimmte Ideen, was sie gern wollen. Manche dieser Dinge sind mit dem Lehramt in keinster Weise vereinbar. An anderen Stellen sehe ich, wie wir das ja auch in der Pressemitteilung geschrieben haben, durchaus Reform und auch Gesprächsbedarf. Und da bietet auch der synodale Weg gute Möglichkeiten, darüber zu sprechen, wenn es beispielsweise um die Form priesterlichen Zusammenlebens geht, ob das Pfarrhaus einfach dauerhaft in dieser Hinsicht so weiter sein muss, wie man Priester besser begleiten kann im Leben ihres Zölibates, im Leben ihrer Berufung. Aber die Idee, dass man jetzt durch Gespräche und durch demokratische Abstimmungen Glaubenswahrheiten verändern könnte, das ist einfach nicht katholisch.
Aber es sind ja keine demokratischen Abstimmungen, sondern es gibt dann höchstens Beschlüsse, wo dann nochmal die Bischöfe entscheiden können, ob sie das irgendwie umsetzen oder nicht. Es ist ja nicht so, dass hier die Kirche zur Basisdemokratie wird.
Ja, umso alberner. Also es wird Basisdemokratie gewollt, jetzt gibt es so eine Pseudo-Basisdemokratie. Das Zentralkomitee verkauft sich als große Vertretung der Laien in Deutschland. Ja, am Ende gehen 2% der Leute zu den Pfarrgemeinderatswahlen. Aus den Vereinen, aus den Pfarrgemeinderäten werden Leute in die Diözesanpastoralräte entsandt und von dort werden Leute ins ZDK entsandt. Also inwieweit das jetzt eine Vertretung der Laien sein soll und dort dann den Anspruch zu haben, wir vertreten die Laien in Deutschland, das ist das nächste Problem. Und wenn es dann eben zu so einer demokratischen Idee kommt, 2/3 dort, 2/3 dort, dann treffen wir Entscheidungen, die sind aber für niemanden bindend. Wer sich da ernsthaft große Hoffnungen macht, dass das jetzt die gewünschten Reformen bringt. Ich sag mal, das Vorrecht des Bischofs, wenn es um die Hierarchie geht, Vorrecht von Bischof und Pfarrer in seiner Pfarrei und seinem Bistum aufzuheben, das Frauenpriestertum einzuführen, vorehelichen Geschlechtsverkehr und Homosexualität plötzlich gut zu heißen und den Zölibat abzuschaffen. Ja, also da macht man sich was vor. Das wird nach meiner Einschätzung nicht möglich sein. Und wenn tatsächlich Mehrheiten für sich für so etwas finden, wird das spätestens von Rom kassiert werden. Ich glaube, das hat der Heilige Vater in dem Brief, den er an die deutschen Katholiken geschrieben hat, auch ziemlich eindeutig so gesagt. Und wie man den missverstehen kann, ist mir ehrlicherweise auch nicht klar.
Es ist ja die Besetzung der Synodalversammlung noch gar nicht ganz abgeschlossen für die Laienseite. Werden denn da auch Vertreter Ihrer Initiative dabei sein?
Es gab Bewerbungen von unserer Seite an den BDKJ. Bisher hat es darauf keine Antwort gegeben.
Und haben Sie Hoffnung, dass das noch der Fall sein wird?
Ehrlicherweise nein.
Das heißt, Sie werfen der Laienseite auch vor, Sie seien von einer bestimmten Richtung hier geprägt und ließen keinen Platz für konservativere Meinungen?
Den Vorwurf würde ich jetzt so nicht machen, aber ehrlicherweise, wenn dort jetzt 15 junge Menschen vom BDKJ entsandt werden, davon werden 10 Frauen sein und 5 Männer, das macht jetzt meine persönlichen Chancen auf einen Platz dort ja erstmal statistisch schon sehr gering, wenn sich darauf vielleicht 500 Leute bewerben.
Aber es gibt auch ein paar Frauen in Ihrer Initiative.
Auf jeden Fall, genau. Aber auch deren Platz ist natürlich dann statistisch eher unwahrscheinlich. Und jetzt so wie ich den BDKJ kenne, zumindest in Köln, wird man vermutlich eher geneigt sein, dort Leute aus seinem eigenen Verband auch hinzuentsenden und jetzt nicht, ja, ich sag mal, verbandsfremde junge Menschen unter 30.
Es gibt seit dieser Woche auch eine Facebook-Seite für den Synodalen Weg und das läuft so langsam an, dass da auch diskutiert wird. Ist das für Sie ein richtiger Weg, um eben auch so unterschiedliche Positionen deutlich zu machen, Ihre Position vielleicht auch klarer an die Öffentlichkeit zu bringen? Oder besteht da die Gefahr, dass sich die Fronten verhärten, weil eben oft im Netz dann doch nochmal mit härteren Bandagen diskutiert wird?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir sind auch auf Twitter unterwegs. Das ist sicherlich ein Medium, was sich für solche Diskussionen nicht eignet. Facebook ist da eher was anderes. Da können ja die Kommentare auch eine immense Länge erreichen. Meine persönliche Erfahrung jetzt mit solchen Diskussionen ist aber, dass die Fronten dort einfach schon sehr hart sind. Und dass man das mit einer schriftlichen Diskussion auf Facebook jetzt eher schwierig erreichen kann. Was man natürlich tun kann, ist, indem man dort die, Sie haben das konservative Meinung genannt, ich nenne das mal die gut katholische Meinung vertritt, dass die eben auch von den Bischöfen stärker gehört wird und dass die Bischöfe nicht das Gefühl haben, es seien eigentlich alle nur der Meinung, es müsse jetzt Reform, Reform, Reform geben und nicht eben eine Rückbesinnung auf Christus, eine Neuevangelisierung, eine Stärkung der Menschen, die die katholische Sexualmoral gerne leben wollen und eine bessere Begleitung der Priester, was wir jetzt ja zum Beispiel mal als Gesprächsidee eingebracht haben. In dieser Hinsicht, glaube ich, kann das schon auch einen positiven Effekt haben. Wie gesagt, die Fronten sind schon sehr, sehr hart und teilweise auch sehr unversöhnlich.
Na, dann werden wir mal sehen, wie das im Laufe dieses Weges sich weiterentwickelt. Vielen Dank, Benno Schwaderlapp, Sprecher der Initiative Pontifex, die sich als Mediennetzwerk bezeichnet, das Brücken zwischen der katholischen Kirche und den Medien bauen will.
Vielen Dank.